Jetzt kann ich, ich glaube, mir wird schon eine Trommel ausgepackt.
Ja. Ich habe überlegt, ich möchte gerne eigentlich auch in den nächsten Wochen immer neue Instrumente.
Und immer größere Instrumente.
Ich möchte
mit der Flöte angefangen sind, zwischen meinem Trommel schon.
Bei der letzten Folge dieser ersten Staffel möchte ich ein
Blasorchester.
Ein Blasorchester und Rick Cavani.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
So, ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, ja, mit mir, Max Nachtsheim, aber natürlich auch vor allem mit meinem Papa, Henny Nachtsheim, der erwähnte Vater.
Genau.
Hallo Vater.
Wäre ja blöd, wenn ich nicht dabei wäre, obwohl ich im Titel vorkomme.
Das wäre echt doof.
Das wäre komisch.
Heute ist jemand anderes da, einfach irgendwie ein fremder Mann.
Genau.
Wer sind Sie denn? Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ich bin hier reingestolpert. Ja, die Tür war offen.
Es ist Mittwoch, wir haben Sister Act 2 geschaut, über den wir heute reden. Aber wir reden heute nicht nur über Sister Act 2, sondern wir reden auch über Sister Act 1, der bereits am vergangenen Sonntag bei Kabel 1 lief, nämlich am Pfingstsonntag.
Genau.
Und wir werden heute über beide Filme sprechen. Aber bevor wir das gleich tun, natürlich nochmal so ein kurzes, geht's dir denn gut?
Geht's dir denn gut? Klingt so ein bisschen so, wie wenn du mich im Heim besuchst irgendwann später. Ja,
geht's dir
gut? Geht's dir denn gut, Papa?
Ja, es geht ganz kurz. Essen war sehr lecker heute. Und ich wollte.
Ja gut, dann gehe ich jetzt heim. Ja. Tschüss.
Genau. Ja, bist doch gerade erst gekommen. Bist doch gerade erst angekommen, Max. Wo ist er denn hin? Ja, die junge Leute.
Na, die merkt so
viel,
schnell.
Der hat so viel zu tun, gell. Der besucht mich immer 2 Minuten die Woche und dann muss er fort.
So ist es.
Ja. Genau.
Wie im Warnleben jetzt
mir
schon.
Mir geht's eigentlich gut, Max. Mir geht's gut. Wir haben turbulente Wochen hinter uns. Jetzt im Hause Badesalz mit vielen Aktivitäten, die wir jetzt hier nicht näher ausbreiten müssen, aber gut gelaufen sind und von daher
sehr schön.
Ich freue mich jetzt tatsächlich, vor allem die nächsten Wochen habe ich viele Sachen erstmal Pause und das heißt eigentlich unser Podcast ist so fast das zentrale Wochenthema, was ich jetzt, ich meine, ich mag das so oder so, wie wir es machen, aber ich finde es ganz schön, da noch einen Ticken entspannter mal ranzugehen.
Das ist doch schön.
Mit weniger noch drumherum in der Woche.
Obwohl du immer sehr gut vorbereitet wirkst. Also du hast immer sehr viele Fun Facts dabei. Das bin ich nicht von all meinen Podcast-Kollegen aus der Vergangenheit gewöhnt, deswegen finde ich das beeindruckend.
Ja, aber das macht auch Spaß und tatsächlich, ich muss echt sagen, wenn man sich in sowas reinwühlt, also wir reden ja heute über Sister Act und dann auf einmal beschäftigt man sich auch im Internet mit dem Thema Nonnenklöster und so ein Kram auf einmal irgendwie, weil man irgendwie auf einmal in dieser Materie so drin ist. Mhm. Und dann kommst du auf einmal natürlich auch wirklich in so Wissensgebiete, die würdest du normalerweise gar nicht streifen und ich mag das halt einfach. Also das Vorbereitetsein finde ich ganz in Ordnung, es gibt mir ein besseres Gefühl, aber es macht auch wirklich Spaß, auch teilweise in so Bereiche reinzugehen, die man normalerweise nicht eruieren würde.
Mhm.
Ja. Wir reden über Sister Act 1 und 2. Wir haben beide geguckt. Ich habe beide Filme in ihrer Veröffentlichungszeit gesehen. Mhm. Das ist aber natürlich wieder schon lange, lange her.
Mhm.
Und hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin auch froh, dass wir über beide reden, weil ich das, wie gesagt, ist schon lange her, dass ich die gesehen habe. Gut, wir haben jetzt natürlich, auch wenn wir jetzt hier schon über Sachen reden, wir kommen ja nicht drum rum, dass einer von uns den Film nochmal zusammenfassen muss. Und da du das letzte Quiz ja verloren hast, bist du dran. Und da habe ich mir was einfallen lassen.
Ja.
Und zwar möchte ich gerne, dass du den Film in einem Satz zusammenfasst. Und zwar auf Englisch.
Mhm.
Und zwar so Englisch, dass ich das auch verstehe. Bitte nicht als Retourkutsche dafür verstehen, dass du dich jedes Mal total lustig über mich machst, weil ich irgendwelche Namen nicht aussprechen kann oder weil mein Englisch so scheiße ist. Sondern einfach nur als,
das ist ja cool.
Weißt du, dass du dir einfach, dass du, kleiner Scheißer, einfach mal, ja, in Englisch einfach mal den Film zusammenfasst für mich. Oder von mir aus auch gerne beide. Das ist komplett.
Okay.
So.
There's a girl in a town who sings songs and she had a boyfriend who's very bad and when he kill a guy, she sees him killing the guy, and she says, oh no, he's killing the guy. So I'm going away to a town I've never been before, and there is a cathedral where she can go
under.
And there she starts singing in a choir.
In a choir?
In a choir. With her new friends. Schwester Mary Richard and Schwester. Schwester auf Englisch heißt Schwester.
Ja.
Sister Mary Richard. Heißt sie überhaupt so die Rothaarige? Ich glaube schon. Und die
and
others. And this is very successful for everyone.
This is a very long one sentence.
Yes, this is a very long one sentence.
Ja, aber ich habe alles verstanden. Ich konnte dir folgen.
Das hat überhaupt das Ziel. Hat auch fast keinen Sinn gemacht sogar. Und es war ganz schlecht grammatikalisch.
Nein, es ging darum, dass ich dem folgen kann. Ich mit
das
meinem
ganz
miserablen, völlig veralteten, verstaubten Schulenglisch. Das war die Aufgabe. Ich finde, du hast sie brillant gelöst.
Mhm.
Ich glaube, dass auch so Englischlehrer, die uns jetzt
zuhören. Ja, die waren gerade so, Mann,
die werden das
nehme ich mit, das nehme ich mit in Unterricht.
Genau, das spiele ich mal vor.
Ja.
Genau.
Okay. Höchstens so zur Analyse. Finde alle Fehler. Ja. Und dann hast du so Kinder, so 20, ja. die so 20 Fehler raussuchen im Einsatz. Hey kids, thank you very much for hearing this.
Genau.
Ja, das ist, also sehr es gut. geht im Endeffekt um Whoopi Goldberg. Die ist Showsängerin, ihr Freund ist Schwerverbrecher in dem Casino und sie sieht, wie seine Kumpanen jemanden umbringen, der wohl irgendwie Hochverrat begangen hat und dann muss sie halt in ein Zeugenschutzprogramm und der Polizist, der sie in das Zeugenschutzprogramm steckt, damit sie die nächsten Wochen bis zum Prozess nicht gefunden wird und von ihrem Ex-Freund umgebracht wird, das ist halt ein Kloster und sie passt da halt gar nicht rein, weil sie ist eine sehr aufbrausende, auch sehr großmäulige und auch viel fluchende, aber auch talentierte Sängerin, die nicht in dieses Klosterumfeld reinpasst und findet natürlich erstmal nicht den Anschluss, vor allem nicht mit dem Obermufti von dem Kloster, aber sie freundet sich dann dort mit verschiedenen Schwestern an und leitet dann den Chor und führt diesen Chor in einen unfassbaren Erfolg, was natürlich dann auch der Kirche am Ende hilft. Die macht die Kirche ganz beliebt. Ja. Es gibt dann noch so ein bisschen tragisch.
Du machst dich auch gerade bei der Kirche sehr beliebt mit dem Obermufti.
Obermufti.
Genau.
Was ist ein Mufti nochmal?
Keine Ahnung. Aber was ist ein Obermufti?
Ein Obermufti ist doch schon noch was. Ja, auf jeden Fall. Naja, und nachdem ich das jetzt sehr gut zusammengefasst habe.
Super.
Toll. Und im zweiten Teil geht das Ganze dann weiter. Sie hat
kann sich ich natürlich,
ja, dann fasst du den nochmal zusammen. Genau. Ist vielleicht besser.
Ja, genau. Und dann,
ganz schlimm.
Dann, da wird sie nämlich dann wieder von ihren Schwestern und sowas gebeten, diesmal sich um eine Musikschule zu kümmern, eine kirchlich betreute Musikschule, wo es eine Musikklasse gibt, die aus dem Ruder gelaufen ist und jeder Lehrer schon bisher gescheitert ist. Und dann übernimmt sie diese Klasse und sie bleibt cool, obwohl es wirklich ein schwieriger Haufen ist und führt die dann zu einem großen Chorwettbewerb am Ende, den natürlich dann mit einer sehr flotten Aufführung, der dann auch gewonnen wird. Aber vorher werden einige Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten auch innerhalb der Truppe und geprägt von privaten Hintergrundproblemen der Sängerinnen und Sänger und so weiter, werden erstmal beseitigt oder werden bewältigt, noch besser, bevor es dann zum Grand Finale kommt. Das Grand Finale mochte ich übrigens tatsächlich, irgendwie, weil das irgendwie auch dieser sehr konservative Chor, der da schon jahrelang gewonnen hat, irgendwie, das war schon okay. Ich meine, das war irgendwie.
Sie sind wie Soldaten.
Ja,
genau. Jetzt habt ihr auch mal ganz kurz gehört, anhand der Nachtsimes, wie man einen Film sehr gut zusammenfasst, das hat Papa gemacht, und wie man den relativ mittelmäßig bis schlecht zusammenfasst, das war ich. Also ich habe heute gesprochen, als wäre ich zu oft von der Schaukel gefallen.
Ja,
aber das passiert mir auch mal. Stimmt auch.
Weil ich nicht aufgepasst habe.
Nee, ich habe mir wirklich mal den Kopf gestoßen an der Schaukel, habe ich mich mit dem Bauch auf die Schaukel gelegt und habe mich dann so eingedreht und dann ist die ja so zurückgedreht und dann bin ich mit dem Kopf, weil die Schaukel in der Nähe von der Mauer war, damals in unserer alten Wohnung, bin ich mit dem Kopf an die Mauer geknallt, musste ins Krankenhaus und dann hat Mama danach mir als Belohnung, da war ich fünf war ich da, hat Mama, weil ich aus dem Krankenhaus kam, hatte so einen Verband um den Kopf, also gesagt, jetzt leihen wir dir den Ghostbusters-Film aus. Da habe ich das erste Mal Ghostbusters gesehen. Mit fünf und
als
dem Verband.
Belohnung dafür, dass du dir den Kopf an der Schaukel vor lauter Blödheit angestoßen hast. Das ist auch noch
ja,
mit dem
gesagt,
Film.
Ja, weil
das ist
so ja
pädagogisch ganz super.
Hat was gebracht, jetzt habe ich einen Filmpodcast. Also
ich merke,
das stimmt einfach alles, kommt von vorne bis hin. Ja, du hast gesagt, du hast Sister damals gesehen, ne? Du warst.
Ich habe beide gesehen.
Hast du beide im Kino gesehen?
Ja. Genau. Ja, weil der erste halt einfach uns alle geflasht hat und so gut gefallen hat.
Der erste war auch ein Riesending,
und,
ja, damals.
Ja, und dann wollte man natürlich den zweiten auch sehen. Und das hat man dann halt eben auch gemacht. Ich würde gerne einsteigen. Ich war erstmal von Sister Act 1 mega positiv überrascht, wie gut dieser Film immer noch auf mich wirkt. Der hat mir damals schon so gut gefallen. Das war ein Film, den ich gerne gesehen habe. Aber der hat mir jetzt auch beim zweiten Gucken große Freude bereitet. Ich wusste auch viele Sachen nicht mehr ganz genau. Unter vielen Gesichtspunkten, wir kommen da noch genauer drauf. Dann war Sister Act 2 und ich finde, dass Sister Act 2 tatsächlich an ein 1 nicht wirklich rankommt.
Mhm.
Stark ist immer noch Whoopi Goldberg, sowohl im zweiten Teil wie im ersten. Mhm. Der liegt's auch gar nicht. Aber mich erinnert das so ein bisschen, also mir ist sogar ein Beispiel eingefallen, von uns aus der Familie. Es gab mal einen, ich erzähle das einfach mal so und guck mal, ob man das irgendwie transportieren kann. Es gab mal einen legendären Besuch, da warst du dabei, da haben wir meine Mutter besucht in Köln. Da warst du noch relativ klein. Dann hast du einen Witz erzählt und der war wirklich lustig.
Gut, man muss auch jetzt also ganz kurz, da war ich so 7 oder ja, so, ne? Genau. Da war ich jetzt nicht 22, sondern da war ich 7. Genau. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Okay,
entschuldige. So. Ja, pass auf, also. Und dann saßen wir auf der Terrasse und Max erzählte einen Witz mit 7. Und der Witz war wirklich lustig und alle lachten. Und dann hat Max Glut geleckt und hat gedacht, na, wenn ich mit dem einen Witz hier die Community so unterhalten kann, die Familie, dann hau ich doch noch einen zweiten raus. Mhm. Der zweite war dann schon so, na ja. Und dann wurden die Witze immer blöder und immer konstruierter, weil du die immer mehr ausgedacht hast. Und irgendwann war nur der einzige Satz, der immer noch viel sagt, Max, Bett. Und so ist es mir ein bisschen mit Sister Act 2 gegangen. Ich habe das Gefühl, der Erfolg von Nummer 1 hat die Macher bei Nummer 2 irgendwie in so einen Übermut gestürzt. Mhm. So nach dem Motto, du, ihr habt Erfolg, jetzt geben wir nochmal richtig Gas.
Ja, ja, voll. Das ist so ein bisschen so. Also der erste zeichnet sich ja auch, wir gehen jetzt nochmal kurz allgemein drauf ein, bevor wir dann auf die Inhalte gehen. Aber der erste hat ja so ein bisschen auch, hat ja noch was Düsteres. Also durch diesen Freund von ihr, diesen vermeintlichen, der ja dann vor ihren Augen jemand umbringt und sie dann ja flieht sozusagen in dieses Kloster, das hat ja alles noch so eine Bedrohlichkeit.
Ja.
Diese Bedrohlichkeit fehlt so ein bisschen im zweiten Teil. Der hat nicht so einen Gegner, der hat nicht so einen krassen Antagonisten, es gibt keinen wirklichen Bösewicht. Also ich meine, da hat man ja auch noch dann die Schwester, die sie ja nicht mag und so. Und das ist ja alles da so nicht ganz so. Die klamaukigen Elemente, und da kommen wir dann auch später nochmal zu, wenn man dann über den großartigen schauspielerischen Auftritt von Thomas Gottschalk reden.
Das müssen wir dann zelebrieren.
Aber das sorgt halt alles dafür, dass der Film sich viel klamaukiger anfühlt, als der sein müsste, weil der Klamauk ist nicht das, was bei Sister Act 1 das war, was Charme ausgemacht hat, sondern es war diese sehr schöne Mischung aus Witz, Musik, Drama, Story. Es war ja irgendwie ein sehr gutes Gemisch. Und das hat man beim zweiten Teil nicht so hinbekommen.
Aber ich fand es trotzdem interessant, beide zu gucken. Ich sag dir mal gleich, wir reden ja immer ein bisschen über Lieblingsszenen auch. Mhm. Welche Szene ich übrigens bei beiden Filmen total mag, ist jeweils die Anfangsszene. Die Anfangsszene bei Sister Act 1 ist ja, sie tritt mit zwei Kolleginnen in so einer Spielhalle auf. Und da sind halt eben die Leute, die teilweise spielen oder die an der Bar sitzen und sowas. Also so ein Zufallspublikum. Und sie entertainen das irgendwie und haben wirklich so ein doofes Publikum vor sich, was so gar kein Interesse hat an dem, was ist auch als die Nummer fertig ist, klatschen so ein, zwei und ein paar starren sie auch nur so an. Mhm. Und was ich da bei der Szene wirklich genial ist, ist erstmal diese Diskrepanz zwischen dem Engagement auf der Bühne und dem Nicht-Reagieren im Publikum. Mhm. Das ist irgendwie schon eine hohe Fallhöhe, die hat man ja noch nicht so oft immer. Mhm. Die beiden Frauen um sie rum geben noch viel mehr Gas als sie, wenn man sich das mal genauer anguckt. Das ist echt lustig und ist auch wirklich gut gemacht. Also auch wie die spielen, auch mit welcher Hingabe, die auch ignorieren, dass da unten keiner zuhört. Und so, das mochte ich total. Aber was mich mal interessieren würde, Max, jetzt hast du ja auch schon eine Menge Bühnenerfahrung, auch mit als Sänger, wie Podcast und was. Kannst du dich auch an einen Auftritt erinnern, wo dir das ähnlich ging, dass du mal wirklich da oben standest und das Gefühl hattest, wenn du jetzt gehen würdest und dann würdest einen Tonband einschalten, würde es auch keiner merken?
Es gab schon Auftritte, wo auf jeden Fall bei mir mehr Leute auf der Bühne waren als davor. Also davon hatte ich schon.
Gut, das hat ja nicht unbedingt was zu sagen. Das muss ja manchmal, kann ja trotzdem sein, dass die Leute, die vor der Bühne sind, das trotzdem lieben und dann auch vielleicht ein bisschen betrübt sind, dass sie nicht so viele geworden sind, aber trotzdem dem Künstler huldigen.
Also es gab auf jeden Fall schon ganz schlimme Auftritte. Es gab mal einen Auftritt, da bin ich in einer ganz vollen Halle aufgetreten. Es war so ein etwas dörfliches Publikum. Auf jeden Fall waren wir dort und es kannte mich dort kein Schwein. Das war 2008 oder so. Und dann war es aber total voll und es waren ganz viele Leute da und ich habe mir gedacht, so krass, okay, du wirst heute richtig vor vollem Haus spielen, das ist ja mega, richtig Bock gehabt. Und da gab es ich bin so eine Treppe hoch, der Typ vor mir, also wirklich Haus-Maus-Reime, wirklich ganz, 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 ganz schlecht, aber war halt so ein regionaler Typ, der da die Leute halt kannten, hat man natürlich nie wieder was danach über die Stadtgrenzen von dem gehört, aber für dieses Dorfpublikum war der halt
der Held.
Mega krass und der Held, das war halt wirklich der Lokalpatriot. Und mit mir konnte da keiner was anfangen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, weil man mir gesagt hat, die finden dich alle hier mega und bla bla bla. So. Und du hast hier ganz viele Fans, die haben ganz viel Arbeit geleistet, dass hier Leute dich hören und so. Okay, alles klar. Und dann bin ich hochgelaufen, die Treppe, und da war so eine Säule. Und es war wirklich wie in so einem ganz schlechten Film. Es war, als ich hochging, noch komplett voll. Und ich laufe an dieser Säule vorbei und es war einfach komplett leer. Die waren alle draußen, haben geraucht und es hat sich keiner für diesen Auftritt interessiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn wir das Intro abspielen, dann hatte ich auch ein ganz schlechtes Intro. Und zwar habe ich damals, weil ich gedacht habe, das ist witzig, habe ich mir das SpongeBob-Schwammkopf-Intro genommen. Und immer, wenn jemand sagt, Wer wurde eine Ananas? Das ganze für mehr kommt ja. SpongeBob Schwammkopf. Und dann habe ich einfach die Original-Tonspur genommen und habe selber ganz oft alleine zu Hause so lange drüber gerufen, bis es wie ein Chor klang. Rockstar Schwammkopf. Und das lief da. Und das war so laut und so schlecht gemischt. Und dann stehe ich auf dieser Bühne und sehe, dass einfach vor der Bühne niemand ist. Und dann haben wir da gespielt und ich hatte noch meinen Kumpel Simon dabei. Und Simon hatte auch eigentlich, wir hatten irgendwie so, ich glaube, ich hatte 12 Songs oder so mitgebracht und Simon 4. Und dann habe ich mein Programm, bin ich immer noch zum DJ, habe gesagt, raus, raus, raus. Und habe dann einfach auch noch ganz gemein Simon trotzdem seine 4 Songs spielen lassen. Ich selber aber auch nur 5. Und dann sind wir einfach, ja, Dankeschön, war super bei euch, tschüss. Und sind dann wieder weg. Und davon hatte ich ein paar Dinge. Ich war auch mal in Ider Oberstein und da hat dann, während wir den Auftritt gespielt haben, ist dann, das war in der Turnhalle beim School of Rock Summer Festival, furchtbar auch, und da ist dann, die hatten so eine Wand, wie man das aus Sporthallen kennt, die Hallen so trennt, ne, und in einer, also das war diese Halle gedrittelt, in einem der Drittel war die Bühne und die anderen 2 Drittel waren der Backstage, keine Ahnung, auf jeden Fall war auch dort niemand. Die Wand war unten und wir spielen, und ich spiele auch noch den Song Sturmfrei, der sich ja darum dreht, dass keiner da ist. Und während dieses Songs, als hätte wirklich jemand ein Skript dafür geschrieben, das war der letzte Song, geht einfach das Licht an. Es geht einfach schon das Licht an. So, also es war allen egal, dass wir da spielen.
Nee.
Und dann geht das Licht an und du siehst hinten einfach eine Putzkraft mit einem riesigen Besen durch diesen sich gerade erhebenden, diese Gummitrennwand kommen. Die fährt so ganz langsam hoch und du siehst hinten eine Frau mit so einem Riesenbesen, die so Staub rüberwischt. Und da habe ich gedacht, das ist der unwürdigste Moment meines Lebens. Und da war auch an dem Abend noch mein alter Gitarrist da, der ein paar Monate vorher zu Crow gegangen ist. Und ich habe damals noch zu ihm gesagt, das wirst du noch bereuen. Und er stand an dem Abend da, als einer von 3 Leuten im Publikum mit seiner Freundin, mit der er frisch zusammengekommen war, die bei Germany's Next Topmodel war. Die hat er da kennengelernt. Das war auch noch ein Top. Und die standen da zusammen, haben sich das angeguckt. Und dann kommt er danach zu mir und sagt so, war doch gut. Okay. Ich war so, Tim, gut. Weißt du was, leck mich doch am Arsch.
Ja. Okay, also das gibt es halt. Es wird aber jeder Künstler, wird dir so ein Ding erzählen können. Also auch die allergrößten, das gehört dazu. Und da musste ich dran denken, als ich eben Dolores und ihre beiden Mitstreiterinnen in diesem Laden gesehen habe. Und das Schöne ist, und das muss man echt auch mal loben, im zweiten Teil fängt es ja wieder auf der Bühne an, aber diesmal eben erzählt man halt eben, jetzt ist sie mittlerweile ein Star, weil sie spielt in einem riesigen Casino mit einem riesigen... Mit
ist natürlich auch eine schöne Steigerung von Reno nach Vegas. So,
ja, ne? Das sind schon schlaue Momente auch. Und da diese ganzen Chippendale-Typen, die dann auf der Bühne sie antanzen, irgendwie der Briefträger und was weiß ich, hey Mr. Postman, der dann nur so eine Umhängetasche hat, in die sie dann noch
die Musikcollage am Anfang und die ganze Inszenierung ist sehr 90er-mäßig, also super. Macht sehr viel super, Spaß.
Finde ich auch. Also wie gesagt, diese beiden Anfangsszenen mochte ich bei beiden Film sehr. Und ich mochte im ersten, um noch mal über so ein paar Szenen zu reden, gibt es eine Szene, wo die, im zweiten Teil ist das, da ist sie ja schon dann eben der Star. Und nach ihrem Auftritt kommen ja ihre Nonnenfreundinnen, besuchen sie. Die holt die ja sogar noch auf die Bühne und dann gehen sie ja später dann hinten Backstage und der Manager von ihr ist ja dann dabei. Und dann fragt er so ganz aufgeregt, ich bin großer Fan von ihr, ich habe ihre Langspielplatte schon ganz oft gehört, wer ist denn ihr Manager? Und dann sagt Whoopi Goldberg, also die Dolores, sagt dann, das sind Nonnen. Gott ist ihr Manager. Das finde ich schon eine geile Antwort. Und dann sagt er, ja, Gott ist okay, aber kann er ihnen auch eine eigene Garderobe besorgen? Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also diese Anfangsszene war irgendwie sehr munter in dem
Casino. Obwohl die eine Szene drin hatte ich auch nicht verstehen. Und das, wenn sie so rumschwingt. Und das ist zum Beispiel ganz schnell eine, die man spürt, wo man weiß, die hätte nicht sein müssen. Und das hätte diese Szene wahrscheinlich noch viel runder gemacht.
Ja.
Gut.
Musik spielt eine große Rolle, auch im zweiten Teil. Da wird auch gerappt. Da muss ich natürlich an dich denken.
Yo.
Man. Wie wirkt das auf dich? Das ist natürlich jetzt auch schon wieder Jahrzehnte her.
Ja, das ist natürlich dieser 90er-Rap, ne? Und natürlich der Rap, wie er in den Medien gerne dargestellt wurde. Ich meine, da wir jetzt hier noch wenigstens von einem amerikanischen Film sprechen und dass auch jemand so Kredibiles dabei ist wie Lauryn Hill, die da noch in sehr jungen Jahren am Start ist und sehr gut, aber ihren Job eigentlich macht so und man auch schon ihr Talent hört. Und ich meine, die hat ja dann ein paar Jahre später Riesenerfolge gehabt mit den Fugees und dann auch als Solokünstlerin. Und das finde ich schon, da ist schon noch so eine gewisse Kredibilität vorhanden, wo man sagt, okay, das wäre jetzt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum in den 90ern noch deutlich peinlicher ausgefallen. Aber es ist natürlich schon so diese, man muss es so ein bisschen, den Hip-Hop für das große Publikum, so, da sind die jungen Frechen und die Reimen und so, und das finde ich an dem Film gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, weil es wahrscheinlich dann noch genug Leute im Hintergrund gab, die das dann zeitgemäß und ordentlich geregelt haben. Also das ist gar nicht so schlimm. Aber normalerweise bin ich für sowas schon sehr anfällig, dass ich sage, ah, das kann ganz schnell super unangenehm werden, wenn dieses junge Leute reden, wie alte Leute es geschrieben haben. Das ist ja oft ein ganz großes Problem. Also da gibt's ja.
Ist aber bei dem Film jetzt nicht kein Problem.
Nee, finde ich bei dem Film nämlich auch nicht so schlimm. Die machen das schon gut. Und sie schreiben die Figuren natürlich auch so, wie so Figuren in den 90ern waren. Ich meine, der Film ist 93 produziert worden oder kam 93 raus. Das merkst du dem Film halt an, so, ne? Also du merkst so, dass so hat sich Rap in den großen Medien in den 90ern angefühlt. Hey Mann, du kannst das doch nicht machen. Sag das mal Johnny, ey. Und dann immer so ein bisschen dieses freche Vorlaute. Das fand ich aber nicht schlimm.
Weil du gerade Lauryn Hill erwähnt hast, gibt noch einen zweiten Jungen aus dieser Klasse, der dann auch eben auf der Bühne auch glänzt. Das ist Amal, heißt die Kunstfigur, und das ist gespielt von Ryan Toby. Und das ist der zweite aus dieser Musikklasse. Der ist dann mit bekannt geworden, wenn ich das richtig verfolgt habe, und hat dann eine Karriere gestartet. Erstmal als Sänger, der singt ja gut, das hört man im Film auch, singt sehr gut, und ist dann später Songwriter geworden und hat unter anderem geschrieben für Will Smith, für den er einen riesen Hit geschrieben hat, für Bobby Brown und für Usher. Also hat richtig für so ein paar Granaten und hat mittlerweile irgendwie als Songwriter mehrere Millionen Tonträger verkauft.
Ist das der, der die Mütze trägt, der immer sagt, genau, so ein bisschen von seinem Stamm erzählt?
Genau, der so ein bisschen auch mal leicht veräppelt wird irgendwie, aber der am Ende auch wahnsinnig gut singt, also der auch so diese ganz hohen Facetttöne noch singt und so. Und der hat eine große Karriere gemacht. Wir müssen noch mal über Whoopi Goldberg zum Beispiel natürlich reden. Die hat ja nach dem zweiten Teil erstmal gesagt, es soll keinen dritten Teil geben. Also Sister Act war damit für sie aus welchen Gründen auch abgehakt, sie hat sich an anderen Sachen gewidmet. Aber jetzt, dieser Tage, gibt es Gerüchte, dass es ein Sister Act 3 geben wird. Mhm. Wusstest du das?
Ich habe davon gehört, ist das nicht sogar schon safe, dass der kommt? Disney macht.
Ja, genau.
Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, Whoopi Goldberg ist jetzt, wie alt ist Whoopi Goldberg inzwischen? Über 60 auch schon?
Ja.
Locker. Ja. Muss man sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, wenn man den gut schreibt und wenn man halt diese klamaukigen Quatschmomente rauslässt und sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das heute funktioniert.
Genau, und dann werden wir den dann irgendwann hier auch bei Kabel 1 noch besprechen.
Bestimmt.
Dann sage ich, ja, ich habe jetzt tatsächlich der Act 3 am Start.
Genau. Es gibt einen ganz interessanten Verlauf in der Karriere von Whoopi Goldberg. Und zwar, es gibt eine Phase, die innerhalb von 4-5 Jahren, die so ein bisschen zeigt, wie schnell alles gehen kann. Also zwar 1986 war sie Oscar-nominiert für die beste Hauptdarstellerin in Die Farbe Lila. Genau, großartiger Film, damals ein Meisterwerk, geht um Sklaverei und um so, also ganz großer Film, habe ich damals gesehen, wurde total gefeiert. Dafür war sie Oscar-nominiert. Ich weiß noch, dass viele überrascht waren, dass sie den Oscar nicht bekommen hat. Nur 3 Jahre später hat sie die goldene Himbeere-Nominierung gehabt als schlechteste Schauspielerin für Telefonterror, den ich jetzt zum Beispiel gar nicht kenne. Ja. Das ist dann natürlich das genau das Gegenteil, was du als Schauspieler willst, dass du für die Goldene Himbeere nominiert bist. Aber nur 2 Jahre danach hat sie dann den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin für Ghost, Nachricht von Sam. Und das zeigt irgendwie, wie schnell es geht. Weißt du, so ja, Oscar nominiert, Himbeere, Oscar.
Ja, das ist, ich würde jetzt sagen, das ist Hollywood, aber das ist wahrscheinlich einfach jede Entertainment-Branche der Welt kann da sehr schnell richten und auch ins Positive sowie ins Negative.
Ja.
Whoopi Goldberg hat sich aber, glaube ich, immer ganz gut gehalten trotzdem. Also sie hat ja, glaube ich, heute keinen...
Absolut, um es mal wieder zu sagen.
Absolut unfassbar. Sie hat einfach, glaube ich, keinen schlechten Ruf, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst?
Nein.
So, nee,
sie hat einen hervorragenden Ruf.
Die Whoopi.
Absolut. Warum mir das immer absolut, das immer rausrutscht, ist Wahnsinn. Ich könnte auch sagen,
mir würde das auch gar nicht auffallen, wenn du es nicht mal betonen würdest.
Ich betone es ja nur, seitdem wir
diese Hassmail bekommen haben. Seitdem wir diesen Hassbrief
von dieser Frau bekommen haben, die ich auch noch glaube zu kennen. Genau. Ja, auf jeden Fall, Whoopi Goldberg, ich bin immer Fan von ihr gewesen, freue mich auch, wenn jetzt tatsächlich mal wieder was kommt. Die Filme wurden in den letzten Jahren ein bisschen weniger, aber eine wirklich tolle, verdiente Schauspielerin.
Gut, Vater.
Ja, okay. Ja, dann haben wir schon über die beiden, über Lauryn Hill und Ryan Toby geredet. Und dann kommen wir natürlich jetzt zur schauspielerischen
Meisterleistung,
wenn man das überhaupt reicht als Wort. Das ist der Auftritt von Thomas Gottschalk.
Der dafür mehrere Oscars nicht bekommen hat, ungerechterweise.
Ungerechterweise.
Als der deutsche Koch, der immer Wurst serviert.
Pater Wolfgang,
der deutsche Koch, über den man sich beschwert, dass er immer Wurst serviert, immer Bratwurst.
Ja.
man überzeichnet diese Figur aber unfassbar.
Ja, mit dem, auch mit dem Klischee, das ist so eigentlich, es hätte von den Engländern auch sein können, so die Deutschen essen Bratwurst.
Die Deutschen essen Bratwurst und die servieren auch nur Bratwurst. Ja. Und dass er auch die ganze Zeit eine Wurst mit sich rumträgt, ist ja auch so ein Running Gag, dass er am Ende auch da mit diesem völlig klischeehaften Picknickkorb, wie man den eigentlich nur aus einer Folge Yogi-Bär kennt, dann da irgendwie rumfährt und da guckt die ganze Zeit so eine Salami raus, die sich dann irgendwann aber sogar noch wirklich entpuppt als Gebrauchsgegenstand in diesem Film, weil wenn sie diesen Schrank zumachen, wo sie den Typen reinlocken, so, da sind sie drin, der Typ läuft dann in einen Schrank. Also das ist, spätestens da ist ja einem klar, dass der Film diese ganz komischen Cartoon-Elemente bekommen hat, die der nicht verträgt, der Film. Das ist halt auch ihm nicht würdig. Nicht dem Thomas Gottschalk, der 93 eigentlich ganz woanders steht und jetzt da so einen dappischen deutschen Koch spielt, der so eine Bratwurst wird und eine Salami mit sich rumträgt.
Aber ich muss jetzt zu seiner Ehrenrettung sagen, dass man ihn auch mal irgendwann gefragt hat, wie er das denn sieht, diese Rolle in dem Film. Und dann hat er gesagt, ja, ursprünglich war es so, jemand wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, der Produzent sagt, er wollte ihn unbedingt haben. Der war auch Fan und hat gesagt, ja, spielst du mit und wir brauchen einen deutschen Partner, wir finden das super. Und der Regisseur stand aber nicht auf ihn. Mhm. Das ist im Prinzip wie ein bisschen wie beim Fußball. Mhm. Wenn weißt du, der Präsident oder der Vorstandsvorsitzende kauft einen Spieler aus so und so und dann ist der Trainer, sagt, aber ich wollte ihn gar nicht. Mhm. Dann wird dieser Spieler einen schweren Stand haben. Und Thomas Gottschalk sagte auch tatsächlich, dass er im Vorspann und im Abspann zusammen addiert, länger zu sehen war der Name von ihm, als er eigentlich mitgespielt hat. Mhm. Weil der Regisseur eigentlich gar nicht auf ihn stand und ihn deswegen so runtergeschrieben hat und hat dann ihm dann nur auch wenig Text und irgendwie bringen die Würste rein, sitzt hinten im Auto und sowas. Also das ist schon interessant, wie sowas gelaufen ist. Ich hoffe mal, dass er das zumindest sehr, sehr ordentlich bezahlt bekommen hat. Mhm. Sag mal, es hat ihn jetzt ja mal seinen Ruf als Schauspieler
gar nicht, aber es hat natürlich nicht gepasst. Nee. Und es passt natürlich auch nicht, wenn wir gerade das Jahr betrachten, 93, das ist ja so, dieses Jahr so, die sind ja die Peak-Jahre von Wetten, dass und so. Ja. Und dann siehst du so unseren größten deutschen Moderator als der Wurstmann. Das ist halt, ich meine, ich habe da als Kind immer drauf geguckt und gesagt, oh krass, einer von uns Deutschen ist jetzt da in so einem großen Film von den krassen Amerikanern. Krass, guck mal.
Aber so werden es viele Leute damals trotzdem gesehen haben. Das wird ihm nicht geschadet haben. Also dass wir, sondern vom Image her, hey, mit Whoopi Goldberg in der Fortsetzung von einem großen Hollywood-Erfolg, das wird auf jeden Fall schon gut. Thomas Gottschalk ist ja überhaupt erstaunlich, hat eine Menge Filme gedreht. Also es gibt eine ganze Reihe Filme, wo der mitgespielt hat. Irgendwie mehr, als man denkt. Und ich habe mal geguckt, 24 Kinofilme hat er gedreht.
Puh, das ist viel.
Das ist viel, ne?
Das ist viel.
Also, krass. Ich habe einen. Nee, ich habe noch ein paar mit Gärten. Wir haben noch zum Beispiel in der Sams und Herr Bello mitgespielt und so. Ja, aber egal. Also das jetzt mal, damit haben wir den Cast, glaube ich, jetzt ganz gut durchgearbeitet. Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz über die Synchronisation reden, vor allem über die Stimme von Whoopi Goldberg, weil die ist ja sehr, sehr speziell. Das ist ja wirklich eine markante Stimme. Und die gehört Regina Lemnitz. Mhm. Und das Interessante an der Frau ist, dass sie eigentlich fast eine Kollegin von Gerd und mir ist. Sie hat nämlich ganz lange bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft mitgewirkt. Also hat mit Dieter Hildebrand und Werner Schneider auf der Bühne gestanden und auch vor der Kamera und hat eine Menge Sachen gedreht, hat eine Menge Filmpreise bekommen, hat alles möglich gemacht, von anspruchsvollen, fast Arthouse-Filmen bis hin zu sehr, sagen wir mal, kommerziellen Vorabendserien und sowas. Eine sehr verdiente Schauspielerin und ich finde, dass sie das super macht. Ich finde, dass diese Stimme, also ich...
Es ist einer dieser vielen ikonischen Stimmen im Synchrobereich in Deutschland. So, also das hatten wir letztens ja auch, als wir zum Beispiel über Eddie Murphy geredet haben oder sowas. Das sind halt so, es gibt so Stimmen, da passt das eine zum anderen und das ist einfach die perfekte Stimme für die deutsche Synchronisation von Whoopi Goldberg.
Und weißt du, wen sie noch synchronisiert hat? Wem sie noch einer großen Hollywood-Ikone ihre Stimme geliehen hat? Kommst du da drauf, wenn du das hörst vom geistigen Ohr?
Nee.
Kathy Bates.
Okay.
Was ja auch ein Brett von Schauspielern ist irgendwie. Und da passt die Stimme auch. Und komischerweise muss ich aber zugeben, ich habe beide Schauspielerinnen viel gesehen. Mhm. Trotzdem ist mir nie die Nähe aufgefallen von diesen. Also ich
das
hätte
ist ja oft so. Ja? Also das ist ja so, dass du Dietmar Wunder synchronisiert. Adam Sandler, aber auch Daniel Craig, weißt du so. Und sowas hast du ja ganz oft bei Synchronsprechern.
Ja, da kommst du auch nicht drauf.
Und das ist irgendwie, dann denkst du so, Daniel Craig und Adam Sandler liegen ja so weit auseinander in meinem Kopf, aber trotzdem irgendwie dann der gleiche Synchronsprecher. Und beides funktioniert, meiner Meinung nach.
Interessant.
Deswegen ist das immer, sowas ist immer total interessant und schön zu sehen und vor allem dann auch zu hören.
Ja, das ist echt schon verrückt.
Sollte eigentlich auch Betty Midler die Rolle von Whoopi Goldberg spielen.
Okay, das wusste ich nicht.
Deswegen, es wurde auch ganz viel nochmal umgeschrieben, weil eigentlich war das fast safe. Und dann ist sie fast so noch reingerutscht zum Schluss, weil Betty Midler das dann doch nicht gemacht hat. Und Carrie Fisher sogar, die Prinzessin Leia spielt bei Star Wars, vor ein paar Jahren leider verstorben, großartige Frau, die hat dann sogar noch das Drehbuch mitgeändert, weil dann natürlich noch Sachen geändert werden mussten, aufgrund, dass Whoopi Goldberg nochmal eine ganz andere Erscheinung ist als jetzt Bette Midler. Und dann wäre ja sogar sie Partnerin gewesen mit der anderen Schwester, deren Name ich immer nicht weiß und auch wo ich den Schauspielernamen nicht weiß, mit der sie aber auch bei Hokus Pokus performt.
Ja.
Die auch, dann sind sie ja die zwei der drei Schwestern von Hokus Pokus. Das noch als Fact.
Dass Casey Najimy.
Casey Najimy, genau. Also eigentlich war Bette Midler die große Rolle in Sister Act.
Okay, aber ich glaube, dass das bei aller Wertschätzung...
Es gibt ja ganz oft solche Sachen. Zum Beispiel Michael J. Fox war ja gar nicht als Marty McFly bei Back to the Future vorgesehen. Das war ja jemand anderes.
Ich.
Und dann, oder Tom Selleck sollte ja eigentlich Indiana Jones spielen. Und das sind ja alles so Dinge, wenn du dir das heute mal vorstellst, dass du denkst, ja,
da haben wir aber Glück gehabt.
Das ist ja ganz oft, also ich meine, Harrison Ford ist so prägnant. Oder,
ja, ne,
oder,
ne,
oder
ist auch völlig
Michael J. Fox ist so prägnant.
Nein, es ist unvorstellbar, dass das jemand anders hätte machen sollen, also, weil sie es natürlich so geprägt haben.
Und manchmal gibt es dann Sachen, ich frage mich dann immer, okay, krass, das war jetzt die Fügung, die dazu geführt hat, dass es wahrscheinlich sogar besser oder kultiger wurde. Also ich glaube, dass Whoopi Goldberg einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass Sister Act dann so ein Kultfilm ist. Ich meine, es ist ja auch ein Musical geworden und sowas danach. Und wäre das eigentlich dann so gewesen mit der Bette Midler? Und da frage ich mich manchmal, welche Filme wären denn erfolgreich gewesen, wenn man vielleicht die Hauptfigur ausgetauscht hätte und gegen jemand cooleren oder passenderen eingesetzt hätte? Das dann, da fängt man an, in sich ganz komische Hemisphären zu denken. Naja,
gut.
Alle drei Wochen geben wir beiden einen kleinen Fio-Tipp.
Ja.
Beziehungsweise wir suchen uns irgendeinen Podcast raus auf Fio, den wir selber hören. Und heute habe ich wieder einen mitgebracht. Und zwar einen Podcast, passend so ein bisschen zum Thema. Der nennt sich Insekten. Das ist ein Podcast, der sich nicht mit kleinen Tierchen befasst, sondern es ist ein Podcast, der sich mit dem Thema Sekten und Glaubensgemeinschaften auseinandersetzt.
Ja.
Und einen Blick hinter die Kulissen wirft. Blick, wie Leute zu Sekten geraten, sich mit Opfern unterhält, die aus Sekten ausgetreten sind, die das Ganze auch überlebt haben. Also es ist sehr düster und es ist vor allem sehr kritisch mit dem Umgang von Glaubensgemeinschaften und Sekten. Es geht aber auch zum Beispiel eine Folge gegen Life-Coaching, also wo man das Thema mal auseinander nimmt und sagt, wie komisch und gefährlich das auch sein kann.
Genau.
Das sind so Dinge, die mich immer ein bisschen ansprechen, weil ich so ein True-Crime-Fan bin und auch so eine Faszination für Sekten habe, also ich will in keiner sein, aber ich finde das immer sehr spannend, das zu hören und deswegen kleine Empfehlung von mir, Insekten auf Fio.
Ja, das klingt interessant. Vielen Dank erstmal für die Info. Ich habe mich natürlich, als wir jetzt eben über den Film geredet haben und weil der ja auch im Kloster spielt, also es geht ja um die Nonnen und so, wenn du da anfängst, dich ein bisschen in die Materie reinzuwühlen, dann kommst du ja natürlich auch in diesen Bereich von zum Beispiel Nonnenklöstern und sowas. Also was ich dann, und auf einmal beschäftigt man sich damit mehr, als man das normalerweise machen würde. Man hätte normalerweise vielleicht nicht die Inspiration, um zu sagen, oh, heute habe ich mal Lust, mich mit der Geschichte von Klostern zu beschäftigen oder sowas. Was ganz interessant war, was ich nicht wusste, weil ich habe mir geguckt, seit wann gibt es eigentlich zum Beispiel Nonnen oder Nonnenklöster? Und habe dann entdeckt, dass es das schon tatsächlich seit dem 5. Jahrhundert gibt, dass da schon Frauen quasi Religionsgemeinschaften gegründet haben, teilweise um, was weiß ich, vor Zwangsehen abzuhauen, weil sie aus der Familie ausgestoßen worden sind, aber auch, weil sie sich mehr Bildung versprochen haben, die sie im normalen Leben nicht hatten und sowas. Und die dann teilweise auch eine unglaubliche Stärke entwickelt haben. Es gab Zeiten, wo tatsächlich ganze Städte nicht nur ein Kloster hatten mit den Frauen drin, sondern das Kloster auch wirklich die Stadt regiert hat. Also es gab zum Beispiel ein Kloster, da gab es eine Dame namens Elisabeth von Wetzikon, die hat dann bestimmt, wer Bürgermeister wird, die hat die Wirtschaftlichkeiten, die Wirtschaftsabläufe im Ort bestimmt. Also das war dann wirklich Macht. Ja, also nicht so einfach nur so zurückgezogen, wir ziehen es jetzt mal zurück und wir gucken mal hier so untereinander, sondern das hatte eine große Signalwirkung schon auf den Rest des Lebens. Also das fand ich ganz spannend, das ist jetzt sehr, sehr verknappt, aber man sieht mir das bitte nach, dass ich natürlich jetzt hier nicht anfangen kann, irgendwie wissenschaftliche Abhandlungen.
Ist ja kein Theologie-Podcast.
Nein, genau, ist kein Theologie-Podcast, aber was ich ganz schön fand, das möchte ich gerne noch erzählen, weil ich das so mochte. Und zwar gibt es ja so Geschichten, die man dann findet. Anfang des 14. Jahrhunderts, ich rede jetzt von einer Marketing-Idee, von einer sehr frühen, schlauen Marketing-Idee, fand man in der Nähe des Örtchens Hundesburen einen Toten. Und das Besondere an dem war, an Händen und Füßen trug der Verstorbene Wundmale, die denen von Jesus Christus glichen. Ja, auch sein Gesicht ähnelte dem noch. Und alle haben sich gefragt, was ist da los, was weiß ich. Und die, später stellte sich raus, dass in der Nähe gelegene Kloster Lippoldsberg hier in Hessen stand vor dem finanziellen Ruin und die dort ansässigen Nonnen, verarmt und verzweifelt, mussten irgendeine Möglichkeit finden, dieser Misere zu entkommen. Und aus der Not heraus sollen die Nonnen ja, bin ich gespannt, einen grausamen Plan geschmiedet haben, indem sie einen Handwerksgesellen, der auf dem Kloster irgendwas gemacht hat, umgebracht hat und ihm damit Hilfe des Schmiedes Wundmalen zugefügt haben, um dann quasi zu sagen, dass das im Kontext mit ihrem Kloster stand, was tatsächlich einen großen Tourismusboom ausgelöst hat. Ja, das Kloster wurde auf einmal von ganz vielen Leuten besucht, weil alle sagten, boah, da ist Jesu Christus gefunden worden und sowas irgendwie.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist doch wirklich eine spannende Geschichte im 14. Jahrhundert. Also sag nicht einer, dass Marketing erst in der Neuzeit schon irgendwie ein Thema war.
Das ist ja schon fast Benetton-Werbung. Das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn.
Genau, also das wollte ich auf jeden Fall in dem Kontext mal noch erzählen jetzt und damit lasse ich es auch gut sein irgendwie. Dann würde ich doch sagen,
Dann sind wir jetzt durch mit dem Thema.
Maxi Bub.
Erster Teil ist großartig, zweites so.
Ja, also wie gesagt, es gab so viel Veränderung gegenüber dem ersten und man hat meiner Ansicht nach die falschen Schlüsse teilweise aus dem ersten gezogen. Deswegen ist es aber zum Beispiel, wenn man sich für Filme interessiert, hochinteressant, beide zu sehen. Ich fand das total spannend. Also
ich finde es auch spannend, weil ich auch finde, dass der auch seine Momente hat. Und das Finale ist zum Beispiel übertrieben.
Ja.
Aber es ist trotzdem auch ein schönes Finale. Es ist ja auch ein kitschiges Finale.
Ja, der erste
ist
ja auch an den richtigen Stellen. Ich wollte auch ein kitschiges
Finale. Natürlich. Wir wollen das kitschige Finale. Wir wollen ja auch, das hat der erste ja auch. Wir müssen ja nicht so, das kann ich nicht glauben, wir haben schon eine Trommel ausgepackt.
Ja.
Also ich finde auch, der zweite hat seine Momente. Der erste ist aber der deutlich stärkere Film, weil er einfach eine bessere Mischung hinbekommt. Und ich glaube, so kann man das ganz gut bewerten. Und aus filmischer Sicht macht es Spaß, beide zu sehen. Und jetzt moderiert mein Vater das Quiz an mit Musik.
Cool. Quiz! Das Quiz! Boah, geil. Ich habe überlegt, ich möchte gerne eigentlich auch in den nächsten Wochen immer neue Instrumente.
Und immer größere Instrumente. Immer
größere.
Bei der
letzten Folge dieser ersten Staffel möchte ich ein Orchester.
Ein
Blasorchester und Rick Avenia.
Ja. Und dann, ja, servus, hier ist der Ricke. Wieder in meiner Rolle als Bayer. Ja, servus.
Okay.
So.
Ja.
So macht er das ja auch.
Ja, so macht er das auch. Weil wenn du ihn so beschissen nachmachst, ja, dann kommt ihm, der hört das, dann kommt er mit Sicherheit nicht. So,
Entschuldigung.
Du hast beim letzten Quiz, wie gesagt, verloren. Ich will dich da nicht jedes Mal demütigen, nur weil es eine wahnsinnig peinliche Niederlage war. Deswegen kannst du jetzt einfach mal anfangen, mir die erste Frage zu stellen.
Okay. Quizfrage Nummer 1. Welchen Action-Hit drehte Bill Duke, der Regisseur von Sister Act 2, als Schauspieler zusammen mit Arnold Schwarzenegger?
Welchen Action-Hit?
Oh, der Film ist aus 87. Und der spielt im Dschungel.
Im Dschungel.
Get to the chopper! Eigentlich ist der Film schon komplett vorgesagt worden. Also wirklich, das ist peinlich.
Ja, okay, dann
Predator. Machen wir es.
Bitte?
Predator.
Ja, Predator, genau, ja.
Tu nicht so, Predator, du hast noch nie, hast mich gerade angeguckt, als hättest du noch nie davon gehört. Predator. Naja.
So, die erste Frage überspringe ich, weil ich weiß, dass du die Antwort
kennst. Jetzt gib doch mal spiel mir doch mal die Bälle zu.
Warum soll ich dir denn die Bälle zu?
Weil ich schon super oft verloren habe. Weil du schummelst.
Das ist überhaupt nicht wahr. Schummeln liegt überhaupt nicht in meiner Natur.
So ein Angeber.
Okay, pass auf, ich lese dir die erste Frage vor. Ja, passt aus. Achtung. Von welcher Schauspielerin ließ Whoopi Goldberg ihre Dialoge für den ersten Teil von Sister Act überarbeiten?
Carrie Fisher.
Weißt du? Ein Punkt.
Ein Punkt. Das hat was mit Recherche zu tun. So, zweite Frage von mir an dich.
Bitte.
So. Thomas Gottschalk sollte 2007 eigentlich eine Rolle in einem Nicolas Cage Blockbuster spielen. Wie heißt der Film?
Das Vermächtnis der Tempelritter.
Das stimmt.
Ja.
Ach Mann. Okay, ja, siehst du, 1-1.
1-1. Achtung. Welche,
warum wusstest du das?
Weil ich das witzigerweise gerade gestern nochmal gelesen hatte. Okay. Weil ich habe nochmal geguckt, was hat er für einen Film mitgespielt. Und auf einmal habe ich dann entdeckt, dass der wirklich mit Nicolas Cage das spielen sollte. Welche in den 90ern bekannt gewordene Schauspielerin hatte in Sister Act ihre erste Rolle in einem Kinofilm?
In Sister Act 2 oder 1?
In Sister Act 2.
Welche Schauspielerin?
Ja, in den 90ern bekannt gewordene Schauspielerin hatte in Sister Act 2 ihre erste Rolle in einem Kinofilm.
Gib mal den Tipp bitte.
Sie heißt im Film Margaret. Oder Margaret. Margaret heißt sie, nicht Margaret. Margaret ist meine Cousine, aber die hat damit nichts zu tun.
Aber ist das nicht die, ich bin halt manchmal so schlecht mit Namen von Schauspielern. Ist es nicht eigentlich die von Hokus Pokus? Nein.
Ist nicht die.
Casey
Najimis, ist es die nicht?
Das ist die Frage, Max.
Ist ein Quiz. Ich sag Casey Najimis.
Weil ich wollte dir ganz kurz was erklären. Beim Quiz ist es so,
dass
ich stelle die Frage und du die Antwort.
Doppelt so alt wie du. Ich kann also hier den alten Mann raushängen lassen und dir die Welt erklären.
Ja.
Ich sag Casey Najimis, aber ich bin mir nicht sicher.
Nein.
Wer war's?
Sie wurde berühmt mit dem Horrorfilm Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ach Gott, es war Jennifer Love Hewitt.
Ja, aber zu spät.
Ach Mann, das stimmt überhaupt nicht.
Was stimmt überhaupt nicht?
Ich frag dich nach einem
was
Tipp.
Was stimmt denn überhaupt nicht?
Du gabst mir da gar keine richtigen Tipps.
Hier steht Tipp 1, im Film heißt sie Margaret.
Ja, aber da heißen ja alle Margaret. Die heißen doch alle Schwester Margaret.
Und dann habe ich dir doch sogar den Tipp gegeben, dass es nicht meine Cousine aus Gießen ist. Das ist ja muss wirklich ausreichend.
Aber ich habe trotzdem die Antwort gegeben.
Nein, du hast die Antwort auf keinen Fall.
Jennifer Love Hewitt habe ich aus der Kanone gewusst. Wenn du, also entschuldige mal.
Du kannst mich mal...
Nein, auf gar keinen Fall. Einen halben Punkt.
Nein.
Ich will einen halben Punkt. Gib mir einen halben Punkt, bitte. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du mir einen halben Punkt gibst.
50.
Okay, so. Dann halt kein Punkt für gut. Die Antwort Jennifer Love Hewitt, das gestimmt hat.
Okay, mach mal du weiter. Dritte Frage.
Passend zu unserer letzten Folge. In welchem Disney-Film sprach Whoopi Goldberg ein animiertes Tierwesen? Puh. Weltberühmter Zeichentrickfilm, 90er.
Das ist der Tipp, ist das ein weltberühmter Film in den 90ern? Gibt es ja trotzdem eine Menge weltberühmter.
Im Cartoon-Bereich nicht viele.
Oh, wenn jetzt die Zuhörer den Blick sehen könnten, dieses Vernichtende. Das hat nichts mehr mit Liebe zwischen Vater und Sohn.
Rate doch einfach.
90er, ich bin doch ein.
Weißt du, was die 90er sind? Ich weiß, es ist lange her, aber kannst du trotzdem.
Ich erinnere mich noch, ja.
Du hast viele Jahrzehnte in deinem Leben.
Ja.
Aber 90er war das eine in der Mitte.
Okay. Du bist so doof. Vor allem durch diese Provokation jetzt und dieses Erinnern, wie alt ich bin, machst du mich so nervös, dass ich jetzt gerade überhaupt nicht drauf komme. Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu raten. Sag's einfach.
König der Löwen.
Ja, eben. Mhm. Klar, habe ich gewusst. Kriege ich einen halben Punkt.
Nee, hast du ja nicht mal was gesagt. Ich habe Jennifer Love Hewitt gesagt. Aber ja. Du hast gar nichts gesagt. Gar nichts ist gar nichts. Gut, so, weiter.
Es steht nach wie vor 1-1. Dann müssen wir jetzt, ich habe noch eine Frage.
Ja,
hast du noch eine Frage, genau, pass auf, das kannst du wissen. Whoopi Goldberg ist eine von nur 16 Personen, die den sogenannten Eggert-Status erreicht haben. Mhm. Wofür steht Eggert?
Gib mir mal bitte einen Tipp.
Das macht's fast schon einfach, aber ich gebe ihn dir. Ich möchte einfach auch, dass wir hier trotzdem noch mit einem...
Ja, du kriegst doch auch Tipps von mir.
Was denn
berühmter, für Tipps? Berühmter Film in den 90ern, da kam das doch ein guter Tipp.
Du bist so ein Arsch. Das ist überhaupt kein guter Tipp. Das ist so wie... Ach, egal. Es handelt sich um eine Reihe bestimmter Auszeichnungen.
Ach so. Eggert. Okay. Dann wird das auf jeden Fall Grammy und Oscar wird drin sein.
Geh doch mal die Buchstaben durch.
Ja.
E.
Emmy.
Mhm.
Grammy. Oscar. Und?
T für? So. Und kein Tipp mehr.
Techo. Na, jetzt lass mich doch mal.
Techo?
Das war ein Gag.
Okay, dann sag mal noch. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit.
Was ist denn noch ein Preis mit T? Dann doch die goldene Himbeere? Auf Englisch?
Du setzt doch mal die goldene Himbeere auf Englisch.
The golden.
Und das The. Das ist das T.
Ja. Aha. Was ist denn was? Ich habe 3. Ey, das ist doch alles. Das gibt doch locker mal einen Punkt jetzt hier. Ich habe 3 von 4 gewusst. Was ist ein T?
Tony.
Ach.
Der Tony.
Der Tony. Der Tony.
Tony Seiler.
Der Tony, aua. Gell?
Aua. Mann, ja. Okay. Gut.
Ja, super.
Im Prinzip ist es unentschieden, weil du hast ja das Vierte nicht gewusst. Ich gebe dir jetzt die Zusatzfrage.
Ja.
Und das ist ein bisschen, pass auf, mit wie vielen Jahren wurde Whoopi Goldberg Großmutter? Und Achtung, Tipp, sie war damals jünger, als Max es jetzt ist.
34.
Ja, das stimmt.
Damit das stimmt wirklich.
Geworden, 34. Die ist mit 58 Urgroßmutter geworden. Und ich bin 64 und habe ich Enkel?
Nichts.
Ich habe nichts.
Nichts.
Ja, genau.
Ja, das ist aber auch absolut gerechtfertigt. Ich habe eigentlich alle Antworten gewusst, So bis auf mal das Wort Toni. Also bitte. Ja. Und ich frag dich auch noch die Backup-Frage. Dann hast
ja, was du nützt mal. Mir doch gar nichts
doch,
mehr.
Kannst du doch mal. Das, ja, du, dann könntest, wir könnten schon 2-2 raus.
Okay, ne? Dann
das
sag
weißt
mal.
Du eigentlich, ne? Weil du hast mir den anderen Punkt. Eigentlich habe ich 4 Punkte, aber jetzt habe ich ja nur 2
bekommen. Klar.
Whoopi Goldberg heißt eigentlich Karen Ellen Johnson. Welcher Gegenstand stand Pate für ihren Künstlernamen?
Was gibt es für einen Gegenstand für Whoopi?
Der Name ist angelehnt an einen Scherzartikel.
Ach so.
Die Begründung ist unfassbar. Sie musste bei ihren Bühnenauftritten oft furzen, weswegen ihre Theaterkollegen sie Whoopi Cushion nannten, also Furzkissen. Und deswegen Whoopi Goldberg als Furzkissen.
Das weißt du, das ist so unwürdig, dass das, damit hätte ich gar keinen Punkt holen wollen. Ich hätte es nicht mal gesagt, wenn ich es gewusst hätte. Was mich tatsächlich als moralischen Sieger dieses Quizzes eigentlich hervorgeht. Aber ich pass auf, ich möchte einfach jetzt, wie gesagt...
Du hast verloren.
Ich habe verloren und du kannst das nächste Mal dir was ausdenken, ja?
Da kannst du nächstes Mal nämlich schön das Beste kommt zum Schluss zusammenfassen. Den schauen wir nämlich nächsten Mittwoch mit
ja, Jack genau.
Nicholson
und Morgan Freeman. Was zwei große Darsteller.
Bin gespannt, den habe ich noch nie gesehen.
Dann wird's Zeit. Max, ich bedanke mich.
Max, ich bedanke mich. Es war wieder sehr schön mit dir zu podcasten. Ja, es war doch wieder super. Hat mega Spaß gemacht. Schöne Grüße auch an Tommy Gottschalk nochmal.
Ja.
Und das war doch einfach wieder heute ein toller Podcast.
Leute, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss und bis dann. Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO-Exclusive von Kaleidosphere.